Hallo, hier ist der Michael von Hummel Kaffeesysteme. Ich begrüße euch zu einer neuen Folge unseres Podcasts Kaffeekompass. An meiner Seite Thomas Schulz, bekannt, bisher an jeder Folge beteiligt. Ich freue mich, Geschäftspartner und Freund. Hi, Tom.
Hallo, Michael.
Tom ist Inhaber von der Röstmanufaktur W&S Kaffee in Linsengericht und stellt hier über ganz traditionelle Wege mit ganz hervorragenden Specialty-Coffee-Rohstoffe für mich den besten Kaffee her, den man trinken kann. Schön, dass du da bist.
Danke.
Aber hier was ganz Besonderes und ich freue mich, wir haben schon länger drüber gesprochen und ich begrüße den Michael Haug. Es ist der Inhaber der ECM Kaffeemanufaktur in Heidelberg. Hallo Michael.
Hallo Michael, erstmal vielen Dank, dass ich da sein darf.
Nein, das ist wirklich ganz, ganz toll. Wir freuen uns so sehr. Man muss dazu sagen, dass die Firma Hommel hat in den 90er Jahren schon immer so rudimentär 1-2 Siebträger irgendwo rumstehen gehabt. Die sind dann auch verkauft von einmal im Jahr und das war mehr so ein Dekoartikel. Und deine Mama, die kam dann schon mal her und hat gesagt, wir machen da jetzt mal eine Abteilung. Damals noch, mit, das war so 2003, 2004 in dem Bereich oder 2005. Und dann haben wir tatsächlich gemeinsam gestartet. Und im Endeffekt, jetzt wenn man da oben schaut, mit 50 bis 70, je nach Saison, Siebträgermaschinen, wir haben mit euch gestartet. Und da sind wir auch sehr, sehr stolz drauf. Und wir freuen uns, dass wir so eine gute Geschäftsbeziehung haben. Und wir freuen uns nochmal, dass du da bist. Wird sehr spannend.
Vielen Dank, dass ich da sein kann. Ich kann mich sogar noch erinnern an die House-Events, da war ich auch schon mal dabei.
Ja, genau.
Mit Vorführungen und sowas, genau. Ist schon lange her, aber ja, war super.
Es ist aber verrückt, was die letzten 15 Jahre, 20 Jahre im Kaffeebereich alles passiert ist. Ne?
Stimme ich dazu, ja.
Und jetzt aber nur mal, dass die Zuhörer und Zuhörerinnen dich auch nochmal genauer kennenlernen. Vielleicht erzählst du ein bisschen was von dir, von deiner Firma. Kombination mit Profitech, wie lange bist du denn schon dabei?
Also mittlerweile bin ich 20 Jahre im Unternehmen dabei. Natürlich bin ich groß geworden in dem Kaffeebereich. Also meine Eltern haben ja begonnen, damals unter der Marke Form Funktion Maschinen zu fertigen zu lassen. Also das, wir waren auch lange, lange Zeit über 25 Jahre der Gacha-Distributeur in Deutschland. Mhm. Also ich bin groß geworden mit einer Baby-Gacha mit Aluminiumkorpus und einer MDF-Mühle. Also das ist so meine Kindheitserinnerung an den ersten Espresso und Cappuccino. Genau.
Okay.
Und ja, seit 20 Jahren bin ich in dem Unternehmen dabei, haben begonnen von einer reinen Vertriebsfirma angefangen, eigene Produkte zu fertigen und ja, mittlerweile verkaufen wir auch weltweit unsere Produkte.
Ja, ich war auch letztens wieder mal bei euch zu Gast mit ein paar Kollegen und Kolleginnen von uns und da ist auch einiges passiert, was Produktion anbelangt.
Das ist richtig,
ja. Das ist ja gigantisch, was hier alles bei euch, gerade bei uns 120 Kilometer weiter produziert wird. Viele haben das ja gerade am Anfang gar nicht so sehr mitbekommen, weil ich sag mal Mechanica 2 oder 1 war ja noch ein anderes Konzept und wir kennen uns seit der Mechanica 3, denke ich mal, ja?
Ja, ich glaube auch, ja.
Und das war dann die Maschine, die ihr dann
fertigen gelassen haben bei einer anderen Firma, also bei der Firma Bezerra. Also die Firma Bezerra hat für uns Geräte gefertigt von 2005 bis 2009. Aha. Wir hatten aber 2007 schon eine kleine eigene Produktion in Mailand und das ging dann bis 2009, wo wir dann komplett quasi geswitcht haben auf unsere eigene Fertigung.
Okay.
Und danach kam später hinzu die Fertigung in Deutschland, danach kam die Mühlenproduktion. Wir haben fast 20 Jahre lang mit Anfim gearbeitet, die haben für uns die Mühlen gefertigt und ich hatte schon immer, sage ich mal, den Anspruch zu sagen, selbst die Produkte zu fertigen und auch Einfluss zu haben auf das Produkt. Und das ist eigentlich auch der Grund, warum wir es geschafft haben, ja, weltweit überhaupt den Erfolg zu haben.
Ja, ich muss auch sagen, mir fällt das jetzt in den letzten 3, 4, 5 Jahren extrem auf. ECM ist jetzt also tadelloses Image-Integrität ohne Ende. Aber was da an Innovation rauskommt im Moment, also das hat, das ist schon beeindruckend. Da reden wir sicherlich noch darüber, was du alles so im Kopf hast und was jetzt alles in der Pipeline ist. Mhm. Aber ich muss nochmal sagen, der Tom ist auf euch aufmerksam geworden mit der Controvento. Die Controvendo ist aus meiner Sicht, sagt, wenn ich was Falsches sage, das war die erste Dualboiler-Maschine.
Das ist richtig.
Und der Tom und ich, wir haben ja immer nach Dualboiler-Maschinen gesucht für den Haushalt und wie können wir das dann machen. Und da war dann auf einmal die Controvendo und das Ding war so groß, es war wunderschön, aber so groß. Und dann, seit ihr dann die Synchronica rausgebracht habt, sind wir beide glühende ECM-Fans.
Ja, das sowieso. Also das kann man ja auch nur sein. Ich sag ja, Leute aus meiner Generation, also ich bin Mitte 40, die stellen sich ja einen Heimsiebträger erstmal, ist in meinem Kopf ist ein Bild von einer ECM. Das ist eine chromglänzende Maschine. Die
Chrombombard quasi.
Ja, genau, die irgendwo steht und in die Küche aufwertet, so ist es ja. Und die wie du sagst, also die Innovation gerade in den letzten Jahren, die war, ist beachtlich. Wir sind natürlich, Michael, das kannst du dir vorstellen, halt ganz große Fans von als Kaffeeröster von der Temperaturkonstanz und von der Performance, was das angeht. Da ist der Dualboiler natürlich für uns ganz wichtig und unsere Podcasts wären ja praktisch gar nicht vorstellbar ohne eine gute Synchronica. Also das, die ist ja, steht ja immer mit dabei und arbeitet hier wirklich als Arbeitstier mit einer ganz hohen Konstanz, bietet sie uns ganz viele Möglichkeiten, hier was auszuprobieren. Und wir wissen, wir können uns auf die Technik halt immer verlassen. Ja. Und in letzter Zeit kommt da halt ganz viel Neues dazu. Und ja, auch ich bin da gespannt, was du da noch mitgebracht hast. Aber ja, die Maschinen gehören einfach ins Bild eines jeden Heimbaristas erstmal mit rein.
Ja, vielleicht hilft ein bisschen zu erklären, was so passiert ist in der Vergangenheit, auch zu verstehen. Also die Controvendo war die erste Maschine, wo wir sagen wollten, auch Controvendo vom Namen her, also gegen den Wind, also gegen dieses geradlinige, stromlinige von ECM, was davor es gab von 1995 bis 2005, wollten wir ein Produkt schaffen, wo zeigt, es geht auch in eine andere Richtung. Ich muss dazu sagen, das war nicht unser erfolgreichstes Produkt, ist geschuldet der Größe,
ja,
und auch natürlich, das war auch ein recht stolzer Preis, was wir dafür verlangt haben für das Produkt, geschuldet aber auch der, ich sag mal, Gehäusekomplexität und vom Produkt her. Und der zweite Wurf war die Pro 700, also die Schwesterfirma von Profitec, und das hat schon wesentlich besser funktioniert, das Produkt, logischerweise. Mhm. Und das dritte Produkt war die Synchronica dann, als Dualboiler.
Erzähl mal vielleicht diese Geschichte von Profitec, weil im Endeffekt habe ich es auch nicht ganz genau chronologisch auf der Kette. Wie hat sich das ergeben?
Also vielleicht muss man ein bisschen früher anfangen. Also Profitec war die Zweitfirma von meinem Vater. Also sprich, vorher gab es die Firma Form und Funktion und da hatten wir nur Gatscha-Maschinen als Exklusivmarke. Mhm. Und meine Eltern wollten, oder mein Vater wollte natürlich weitere Produkte im Siebträgermaschinenbereich anbieten, und wir waren auch ziemlich lang Distributeur für VBM, also die Domobar kenne ich, Quickmill-Produkte, die Aquaviva, die Vollautomaten haben wir verkauft, die Thermoblock-Maschinen, und wir haben, also das hieß damals, das Deutschlands größtes Espresso-Maschinenangebot bei Profitec. Und das war der Ursprung, und als wir begonnen haben, mit unserem damaligen Partner ECM zu starten, haben wir eingestellt den Vertrieb von, ich sage jetzt mal, von diesen Produkten VBM und von
also als reine Distributionsgesellschaft.
Als reine, ja, okay. Genau. Mhm. Und ab 2004, wo ich ins Unternehmen gekommen bin, war Profitec natürlich ja nicht genug, also war wie soll ich sagen, ohne Produkte, und ab 2012 haben wir begonnen, ein eigenes Produktsortiment auf die Beine zu stellen, und das war als erstes die Pro 500 und dann kamen weitere Modelle, und da konnte ich mich dann auch ein bisschen ausleben. Also mein Vater hat mir die Freiheit gelassen, Produkte zu bringen, und die Firma habe ich auch seit 2015. Also wurde mir dann quasi in der Generationen, wie sagt man, wurde mir dann übergeben, und ab 2015 ging auch da ein bisschen, sage ich mal, nochmal intensiver die Überlegungen, wie muss ich die Marke ausrichten, welches Profil gebe ich der Marke, genau.
Okay, ja, habe ich als vorher gar nicht mitbekommen. Für mich war es auf einmal dann Profitec da, als die erste Maschine da stand mit, und da stand Profitec drauf. Und dann wurde das ja relativ schnell irgendwo schon mit deinem Namen assoziiert. Und aus meiner Sicht, ganz kurz, es ist ja auch eine ganz normale Markt oder Ausrichtung. super gute Produkte, technisch auf höchstem Niveau, sind so ein paar Kleinigkeiten, so ein bisschen frischer, vielleicht ein bisschen weniger Material dran oder sowas. Das ist wahrscheinlich bewusst so platziert, so ein bisschen jugendlicher das Ganze. Aber auch hier kommen ganz viele Innovationen raus, muss man sagen, ne?
Also wie du sagst, also es ist gewollt natürlich auch da eine Produktdifferenzierung zu schaffen zu der Marke ECM und ein jüngeres Publikum anzusprechen. Also gerade mit der Go und mit weiteren Modellen, die dann folgen werden, zielen wir natürlich auf eine jüngere Zielgruppe und versuchen aber auch da Zahn der Zeit zu treffen.
Mhm.
Genau. Wir haben, weil ihr ja große Fans von Dualballer seid, haben wir auch ein sehr breites Sortiment, wenn man sich überlegt, die Pro 300, die Pro 600 und die neue Drive, das sind schon allein 3 Dualballer.
Ja.
Genau. Und das ist halt eben auch das Thema. Also ich bin auch ein Coffee-Nerd, muss man sagen. Mhm. Also ich lese Homebarista, ich bin im Kaffeenetz zwar nicht aktiv unterwegs, aber ich lese mit, um einfach mich zu informieren. Und ich versuche natürlich auch da viel vom Markt rauszulesen, weil es mich persönlich interessiert, und das lasse ich natürlich dann auch in die Produkte einfließen.
Merkt man. Also auf jeden Fall. Aber dazu, ich möchte da mal einhaken. Es ist ja so, diese ganzen Trends, die kommen ja immer woanders her. In der Vergangenheit unheimlich viel aus Australien. Jetzt im Moment dreht sich alles um Deutschland. Der deutsche Markt ist gigantisch groß im Siebträgerbereich. Die Hersteller orientieren sich daran. Und mir auffällt, also zum einen bin ich Händler und natürlich marktorientiert. Zum anderen bin ich aber natürlich auch gerade in Kombination mit dem Tom absoluter Kaffeefanatiker. Und was mir auffällt, ist, dass wir dann in Deutschland sehr, sehr schnell die Suche nach der Ausrechenbarkeit des Kaffees und den Maschinen. Wir wollten immer alles, jeder will ein Rezept von mir. Pro-Ratio hin und her, Wasserhärte außer Acht gelassen. Was ist denn hier das Offset? Wie ist denn die Aufheizzeit? Also wir sind eher so ingenieursmäßig dran gegangen, wie wir unsere Autos bauen, und haben dabei aber oft zum Schluss, wenn ich dann mit den Leuten unterwegs war, die haben mir dann einen Kaffee gemacht, zum Schluss trotzdem nie ein gutes Produkt rausgebracht. Ja. Und deswegen wollte ich mal fragen, also aus meiner Sicht, wir haben ja auch Kundenkontakt, ich bin zwar mehr im Gewerblichen mittlerweile, aber auch das, was unsere Kunden fragen, diese Schlagworte Totraum in der Mühle, Aufheizzeit einer Kaffeemaschine und Offset. Also Offset war damals noch irgendwie, fasst es erstmal gar nicht an, solange die Maschine neu ist, da irgendwie Offset-Einstellungen in der Pit oder so irgendwas. Mittlerweile reden wir darüber. Die wollen das alles voll im Griff haben. Die ganzen Lieferanten, du musst dich danach ausrichten, weil es ist ein Thema, es wird gefragt. Aber Tom, die Basics, wie stelle ich denn eigentlich eine Mühle ein? Wann wechselt der Geschmack von Reinölen auf irgendwas, was mir irgendwo was belebt? Der ist noch gar nicht da. Wir machen da irgendwie den dritten, also alles mit App-Steuerung, und da habe ich das Gefühl, wir verlieren ein bisschen den Touch fürs Produkt. Ich weiß jetzt, wie du dazu stehst, Tom.
Ja, das ist so. Also es wird unglaublich mit viel technischem Interesse.
Mhm.
Nicht so ganz groß mit einem Geschmacksinteresse, sondern erstmal mit einem technischen Interesse wird oft eine Maschine gekauft. Und ich glaube, auch wenn man das so rum macht, ist man auch sehr schnell bei ECM. Denn ECM ist für mich, und ihr könnt mich jetzt korrigieren, aber wenn wir von der VEMA Brühgruppe reden im Heimbereich, ist es für mich die präziseste Maschine.
Ja.
Und Präzision ist erstmal Voraussetzung dafür, dass du überhaupt etwas Reproduzierbares hinbekommst. Das stimmt, aber Michael, du hast natürlich recht. Das ist der dritte Schritt. Ich muss erstmal überhaupt wissen, wie stelle ich was ein, wie komme ich zu einem 80-prozentigen Ergebnis, wenn ich die Maschine aus der Box rausnehme. Und da ist bei den allermeisten erstmal, da hatten wir mit den Jungs von Koyoko einen tollen Podcast, wirklich an der Hand, die Leute zu nehmen von ganz null weg, was wir ja manchmal auch vielleicht schon etwas versäumen und setzen etwas viel Grundwissen voraus. Aber es ist halt eben so, und eine ECM ist halt eine sehr präzise Maschine, und das wiederum führt dazu, dass wenn ich aber etwas nicht im Griff habe, dass ich es halt auch gar nicht im Griff habe, weil ich natürlich kein Zufallsprodukt habe, das dann auch mal stimmt, weil die Maschine streut, sondern die Maschine ist sehr präzise, und wenn ich keine Ahnung habe, werde ich mit einer ECM eventuell dann halt auch immer wieder daneben liegen, weil ich finde, die Maschinen sind extrem präzise. Wir haben hier viele Versuchsreihen gemacht.
Ja.
Temperaturstabilität, Synchronika, es ist unfassbar.
Ja. In der Preisklasse mit das
Beste. Unfassbar. Wir haben da 1 Grad Differenz über x Produkte. Also das spricht einfach für euch. Und da ist natürlich Das ist genau der Punkt, ja.
Aber trotzdem wirst du wahrscheinlich getrieben von so Schlagwörtern wie Offset und
Aufwärtszeit. Natürlich.
Ja. Und ich weiß es ja auch, aber erzähl du mal, du hast ganz viele Lösungsansätze dafür, für diese Sachen.
Also Punkt eins, als erstes finde ich natürlich es wichtig, nicht stehen zu bleiben. Ja. Als Hersteller und auch persönlich, warum? Nur dann kann was entstehen und also durch Feedback, was wir bekommen oder auch, ich sage jetzt mal, kritisches Feedback ist auch willkommen. Also die Kaffeemacher zum Beispiel haben die S-Automatik mal getestet mit Totraum. Das ist aber eher der Ansporn, was Besseres draus zu machen. Und das heißt, wir schauen uns natürlich Themen an wie Totraum und wollen dann aber auch Lösungsansätze bieten. Und leider geht nicht immer alles so schnell, wie ich es gerne hätte, aber da kommt dann auch was.
Ja.
Und wir reagieren halt auch drauf. Und warum ist denn Offset so wichtig? Natürlich, ich denke halt eben immer mehr Kunden, Endverbraucher beschäftigen sich mit dem Thema Kaffee. Es ist natürlich sehr viel, was auch online präsentiert oder Halbwahrheiten präsentiert werden. Und das ist halt die Schwierigkeit da ein bisschen drin auch.
Wir sind ja reine Geschmacksfetischisten hier, wie du uns jetzt ja auch im Vorgespräch hier so ein bisschen kennengelernt hast. Wir stellen viel ein, wir wollen gute Produkte, wir haben viele Fragen in dem Bereich. Wie bekomme ich den besten Geschmack hin? Und für uns ist es jetzt so, also wir sitzen jetzt da, wir sehen uns hier ins Gesicht, aber wenn du das Thema Aufheizzeit, das ist ja ein Riesenthema zu sein scheint im Netz, das ist für uns nicht besonders wichtig, um nicht zu sagen, für uns existiert es nicht. Das kann jetzt natürlich, vielleicht hat es einen riesen Mehrwert auf deine Stromrechnung am Jahresende, wenn du schneller aufheizt. Ich weiß das jetzt nicht genau, aber ich würde halt immer sagen, andere Dinge sind für uns dann wichtiger und wir wundern uns manchmal, wie groß ein Thema gemacht wird, wo kommt's her, kommt's aus einem Magazin, von der Redaktion, kommt's von jemandem, der hier besonders gut ist und das dann platziert und sagt, ich bin hier aber besser, ist halt immer die Frage, bringt's mir so viel? Ne?
Also da kann ich schon von unseren Kunden was sagen, also aufheizen, diese Frage habe ich bei jedem Kunden.
Ja.
Die Frage ist, kann man es in seinen Alltag integrieren? Und im Normalfall muss die ganz deutlich mit Ja beantwortet werden. Trotzdem ist es ein Thema.
Ja.
Und ich verstehe, dass du der Sache begegnest.
Du musst ja auch
geile Lösungen. Ja, das erzählst du uns bitte nochmal. Gerade in der letzten Ausbaustufe. Aber, und eigentlich ein Thema, was ich jetzt nur vom Gefühl her sagen würde. Und deswegen möchte ich mich im Vorfeld schon mal ein bisschen in den Nebel stellen. Ich bin der Meinung, wenn nach 5 Minuten eine Maschine betriebsbereit ist, dass ich trotzdem einen Geschmacksunterschied zu 12 Minuten habe. Und das würde ich gerne mal, das wäre irgendwas für überprüft.
Na klar.
Weil wenn die Parameter schon stimmen, ist die Maschine schon jedes einzelne Pore aufgeheizt, ist es schon durchgewärmt und. Und insofern ist es so, auch dies mit diesen, auch da mit diesem Totraum, natürlich ist es unangenehm, aber dann dürfte ich ja im Endeffekt niemals eine konische Mühle nehmen oder sowas, weißt du? Und hast du schon mal den ersten Kaffee aus deiner Mühle getrunken? Also das macht man ja eigentlich eh nicht, ob ich dann 4 Gramm oder 6 Gramm wegschütte.
Ja, also ich war letzte Woche in Niederlande unterwegs und da habe ich natürlich etwas Seltsames gesehen. Bei einer Single-Dose-Maschine nutzt ein Händler von uns, schmeißt eine Bohne rein, um einfach durchzumahlen und das wegzuschütten. Und dann dosiert er nochmal die Menge.
Doch, das machen wir bei den Cuppings machen wir das auch, bei der großen Lamazoco, um quasi die kompletten Stoffe von der letzten Bohne, die durchgemahlen wurden, aber es reicht nie nur eine, da muss schon ein paar müssen da schon durchgehen. Aber nur wenn ich kappe und das würde ich im Alltag niemals machen.
Aber er macht das im Alltag und sogar nach jedem Shot. Also und wenn er gerade vor 5 Minuten was gemacht hat oder nach 10, dann macht er das auch. Und dann ist die Frage halt eben, ist das jetzt Totraum? Ja, es ist Totraum. Es ist restlicher Kaffee in der Mühle enthalten. Und da ist jetzt die Frage, wie kritisch man damit umgehen möchte und was bedeutet eigentlich alter Kaffee in der Mühle? Und wie lange ist, ich sage jetzt mal, Kaffeemehl noch gut? Oder wie lange, wenn man überlegt eigentlich das Thema, in den 90ern oder 2000, da gab es keine Grind-on-Demand-Mühlen, sondern da gab es nur die Dosermühlen. Und überall, wo man gesehen hat in der Bar, gab es, die waren immer randvoll gefüllt mit Kaffee im Bohnenwälder, aber dann auch die Mahlkammer war randvoll gefüllt.
Ja.
Da hat sich keiner beschäftigt mit dem Thema Totraum, weil das war komplett egal.
Ja.
Ich würde mal eine andere Sache mal in den Raum stellen, wo ich auch schon oft mit Händlern drüber diskutiert habe, eigentlich durch das Thema Grind on Demand ist ein ganz anderes Problem auch in das Thema Kaffee gekommen. Heutzutage verwendet man Atomizer oder Levelers, um einfach einen Kaffee zu beruhigen, wenn der in den Filterträger kommt. Wenn ich jetzt das hatte früher bei einer Dosermühle, war das automatisch im Dosierer und ich habe zweimal gewippt, der Kaffee hat sich gedreht. Das hat eigentlich alles war in einer Dosermühle schon gewesen. Da hat sich aber keiner beschäftigt mit dem Thema Totraum.
Ja.
Und heute ist Totraum die Nummer eins. Aber wenn man überlegt, also wie der Kaffee aus einer Dosingmühle mal geschmeckt hat, war das aber nie das Thema, dass ich irgendwie Kaffeemehl drehen muss, verteilen muss, um zu schauen, dass kein Channeling passiert.
Ja, das ist schon klar. Man muss aber auch fairerweise dazu sagen, diese Dosermühlen war der typische italienische Roast, also da gab's halt Nuss, ein bisschen Schoko. Und wenn ich jetzt aber so sortenreine, super komplexe Sachen habe, dann würde mir das darin nicht gelingen. Da sind dann schon 20% der Aromen verflogen, wenn ich das vor 5 Minuten gemahlen habe. Also insofern verstehe ich das, also absolut, ich verstehe das, was du sagst. Ich bin nur der Meinung, dass wir im Moment in Deutschland, dass die Verbraucher, und ich sag mal eher die Homebaristas, nicht diese Baristas, die in den Bars arbeiten tatsächlich, die würden lieber so eine Quartettkarte haben, was haben sie denn alles für Werte in ihrer Maschine? Und dabei gilt es zu beachten, dass der Espresso oder der Kaffee so vielen exogenen Faktoren unterliegt und vielleicht ich eine komplett andere Entscheidung in 10 Minuten treffe, wie ich jetzt getroffen habe, das bleibt alles unberücksichtigt. Und du wirst doch, jetzt mal ganz ehrlich, ich will da wirklich niemand zu nahe treten, aber ich glaube, dass wir sowieso sensorisch so hinten an sind in Deutschland, dass die dann mit 0 Totraum, das würden sie gar nicht merken, ob da noch 2 Gramm vom Alten drin sind oder ob ein paar Feinanteile zwischen den Scheiben sind. Und es wird aber darüber diskutiert die ganze Zeit. Also die Basics gar nicht gemacht, bewusst irgendwas gemacht, am liebsten irgendeine Brew-Ratio von irgendeiner Kaffeepackung abgespielt, Wasser hätte, ist mir wurscht, dann irgendwie eine 299-Euro-Mühle und aber ich habe keinen Totraum. Und das,
ich glaube, beim Totraum ist halt oft das Thema im Heimbereich. Beim Gastronom haben wir es relativ wenig, weil einfach der Gastronom permanent Benutzung hat. Der Totraum
ist schon eine andere Anforderung.
Der Totraum, der korrespondiert ja einfach mit der Stillstandzeit der Mühle. Da bekommt er Relevanz. Zumindest ist es so, wie wir es. Wir haben ja bei uns auch nicht jeden Tag die Mühle im vollen Einsatz, wenn wir nur am Produzieren sind. Du merkst es natürlich, wenn sie mal 2 Tage steht übers Wochenende.
Ja.
Aber wir gehen einfach hin und da ist dann wieder natürlich, ich kann es auch voll nachvollziehen, es hat nicht jeder eine Kaffeerösterei zu Hause, aber wir hauen halt erstmal 100 Gramm Kaffee durch. Und wir drücken dann 10 Mal drauf, 10 Espressi.
Damit reinigst du auch die
Scheiben. Und dann ist das alles top. Das schmeckt wie neu. Wenn ich das aber weglasse und will den dritten gleich trinken,
gut, das ist natürlich klar, dass das niemand machen kann.
Das kann man nicht machen. Und deshalb verstehe ich, will ich damit sagen, die Thematik Totraum schon. Aber eine regelmäßige Nutzung, konterkariert es ein bisschen, ist es nicht so ein riesen Ding. Wenn das in meiner Zweitwohnung, weiß ich nicht, wenn ich sowas habe, wenn ich irgendwo anders arbeite, als ich wirklich wohne, wenn ich dann sowas habe, das ist ein Problem.
Ja, weil mein Punkt ist ja, relativ geringer Totraum sind vielleicht 3,5 Gramm, ein relativ großer Totraum sind vielleicht 6,5 oder 7.
Ja.
Ich möchte weder 3,5 Gramm, also rein theoretisch auch nicht denn die 30% in meinem Kaffee haben vom Alten.
Weißt du,
also
der Totraum hat ja noch folgende Thematik, meiner Meinung nach nochmal, um das zu sagen, weil den haben wir in der Gastronomie, diese Totraum-Thematik haben wir dann doch, das halt das bleibt eine Weile drin, irgendwo in irgendeiner Ecke und irgendwann nach 14 Tagen löst sich mal was halt schon 14 Tage lang heiß geworden ist in der Mühle,
um
die Mittagszeit.
Das
und
stimmt.
Dann habe ich ein richtig mieses Getränk.
Das ist eine Konzeptionsschwäche einiger Mühlen, die das nicht ordentlich auskennen.
Ja. Und dann habe ich echt ganz schlechte Produkte, die sind so teermäßig. Ne?
Ja.
Und aber die Frage ist halt eben, ob jetzt, sage ich mal, Kaffeemehl, was jetzt älter ist und was verweilt in der Mühle, halt eben einen negativen Einfluss hat auf frischen Kaffeemehl, der da vorbeiströmt.
Ich werde das Kaffeemehl, was länger drin ist, nehmen wir mal an, es ist nicht heiß geworden im Haushaltsbereich, dann ist es trotzdem aber CO2-frei und die Aromen sind weg. Ich bekomme also eher ein lasches Produkt. Wenn ich jetzt da mal, nehmen wir die 3 Gramm von dir, Michael, 2-3 Gramm so von 10 dann drin hätte, dann wird das Produkt wohl ein bisschen fade. In der Gastronomie ist es so, durch diese Hitzen, die mittags entwickeln, wenn das wird, also ich sag mal, das würde jetzt 5 Tage lang nicht ausgekehrt werden und wäre 5-mal mittags in der Rush-Hour schön warm geworden, 50, 60 Grad, du weißt ja, wie warm das werden kann. Und dann hast du halt einen negativen Geschmack, der ist halt extrem herb dann.
Mhm. Okay. Ja gut, aber wir sind ja sowieso in einer absoluten Traumwelt, dass der ein Espresso wie der andere ist.
Ganz klar.
Also das ist im Haushalt fast noch schwieriger umzusetzen wie in der Gastronomie, die, aber trotzdem. Also nochmal, ich wollte ja damit nur sagen, es ist schon schön und gut und ich finde auch die technische Anstrengung, wie sehr freuen wir uns über technische Innovationen, aber trotzdem, es muss alles ein bisschen in Relation stehen.
Bin ich bei euch,
ja. So, jetzt hast du aber tatsächlich ganz viel gemacht in dem Bereich. Jetzt, wir haben das ja gar nicht, die Mitarbeiter erzählen mir, der Hauk hat schon wieder was Neues und so. Irgendwie. Jetzt müssen wir gucken, welche Serien wir das Neue schon haben. Jetzt fang doch mal an. Du hast ja auch so ein Fast Heat Up.
Genau.
Wie wird das bei euch gelöst?
Genau, wir haben letztes Jahr begonnen, bei dem Produkt Profitec Go einen Fast Heat Up Mode zu integrieren und haben einfach versucht, überhitzen ganz bewusst schneller heiß zu sein. Also das heißt, was haben wir gemacht? Wir haben uns mit dem Thema beschäftigt, wir haben geschaut, okay, was funktioniert nicht. Wenn 92 Grad auf dem Display erscheinen, sind aber noch kein 92 Grad weder im Kessel, weil der nicht ausgewärmt ist, so wie du es gerade vorhin erwähnt hast, bis in die letzte Materialecke die Erwärmung durchdrungen ist, und haben dann einfach gesagt, okay, was bedeutet das? Siebträger ist sowieso kalt, also hoffentlich ist er eingespannt, das ist aber auch wichtig, dass er drin bleibt, und auf der Basis haben wir gesagt, okay, wie können wir die Zeit reduzieren? Denn Display zeigt mir an, ich habe meine 92 Grad, aber wenn ich wirklich jetzt Kaffee mache, dann bin ich ja weit unter 80 Grad. Und den Ansatz haben wir dann genutzt, bewusst zu überhitzen. Also sprich, wir gehen quasi, wenn man so möchte, auf eine Dampffunktion und überhitze den Kessel und gehe wesentlich höher, statt mit Offset 105 Grad oder 110, je nachdem, welches Produkt wir haben. Und haben dann die heiße Temperatur, also von einem 135 Grad, genutzt, um quasi die Brühgruppe zu erwärmen und auch den Siebträger durch den Flasch zu erwärmen. Und das ist der Fast Heater bei der Go. Damit haben wir geschafft, quasi von gefühlt 13 Minuten es auf 6 Minuten, 6,5 Minuten zu reduzieren. Mit dem Flasch von 20 Sekunden.
Bei der Go.
Bei der Go, genau.
Okay.
Das haben wir dann nach auf weitere Modelle vollzogen. Das erste war dann die Synchronica, die Pro 700, also die neue Drive, oder auch die Klassiker Pit. Im Endeffekt Eingreiser und Dualboiler können wir diese Thematik nutzen mit einer Überhitzung. Bei der E61 dauert das aber wesentlich länger. Das heißt, wir sind dann bei fast 12 Minuten, wo wir quasi überhitzen auf Dampf und dann durch ein Flash uns anzeigen lassen auf dem Display FLU für den Flash durchzuführen.
Okay.
Und somit in 13 Minuten heiß. Die Synchronica aber zum Beispiel war jahrelang von 2016 bis 2023 gefertigt worden, wo auch in 12 Minuten mir zeigt, oh, ich bin heiß mit 92 Grad. Aber die war meistens, also die war, ist zu kalt.
Warum? Und wenn du jetzt aber überhitzt und vergleichst es dann mit einem Produkt, du sagst, nach 12 Minuten musst du flaschen, du machst nach 8 Minuten ein Produkt und dann eins nach dem Flaschen nach 13 Minuten, ist das denn vom Geschmack her tatsächlich ähnlich? Oder
also,
sagst du?
Also in 8 Minuten ist die Maschine nicht heiß.
Mhm.
Also keine Maschine von uns, also ohne einen Überhitzen, ist heiß.
Ja, okay.
Und der Unterschied jetzt, sage ich mal, zu den Zweigreisen, also zu dem Dualboiler mit E61 zu einer Go ist natürlich die gesättigte Brühgruppe versus eine Zirkulation. Und deswegen dauert das ein bisschen länger. Aber die Maschine ist einfach nicht heiß. In 8 Minuten, davor zumindest, konntest du keinen Kaffee machen. Und auch das Thema, wie die Brühgruppe jetzt, sage ich mal, gestaltet ist, wie die E61 ist, also bis die Temperatur wirklich vorne, wo ich den Siebträger einspanne, erwärmt ist, das ist einem extrem schwierig.
Und dieses Überhitzen führt aber dazu, dass das Produkt, wenn du dann sagst, fertig, dann auch passt?
Also dem Flasch.
Mit dem Flasch.
Das meine ich,
also, und das ist ja das Besondere. Und das hat mich wahnsinnig beeindruckt, das letzte Mal, als ich bei dir war. Du hast ja einen Flaschindikator in die Mechanica Max eingebaut. Wie lange du flaschen musst. Und, und das mit dieser Information kriegst du das dann schon auf die Reihe. Insofern bin ich dann...
Also wir beschäftigen uns jetzt viel mehr mit Themen Temperatursteuerung, wie funktioniert das, um einfach das Produkt zu verbessern. Und also der Ansporn ist immer, sage ich mal, Feedback, und auf Feedback reagieren wir. Und Feedback haben wir bekommen auf mehreren Produkten zum Beispiel. Und also eine Pro 500 ist mal nicht so gut weggekommen, mit tendenziell immer zu kalt. Und dann haben wir uns mit dem Thema viel mehr beschäftigt und haben versucht auch zu verstehen, okay, was bedeutet das Ganze? Und dann nehmen wir das natürlich in die Produkte mit auf und verbessern die Modelle.
Ja. Ja, weil du weißt ja, wir sind ja so klassische Kaffeeröster, Und für uns ist ja jede Maschine, die aus der Box kommt, eigentlich zu warm. Also wir müssen ja eigentlich runterdrehen. Deshalb, was du da sagst, das ist jetzt eine ganz andere Sache, aber die muss ich hier mal reinbringen. Kaffee rösten ist da nicht so anders als das, was du da hast oder ihr mit euren Maschinen. Wir haben dieselbe Situation. Wir machen ja morgens auch immer den ersten Kaffee und ich habe zwei Möglichkeiten, wie ich das mache. Mhm. Wir sind ja reine Manufaktur, also ich mache das händisch. Ich kann mein Gas steuern, gibt mehr Energie rein und habe die Aufheizzeit der Maschine vielleicht verkürzt auf 15 Minuten und gehe dann aber mit mehr Gas da rein, also mit mehr Energie. Oder ich gebe der Maschine 30 Minuten und bin dann eigentlich schon da, wo ich dann normalerweise beim zweiten Röstvorgang wäre mit der zugefügten Gasmenge. Und das ist tatsächlich geschmacklich ein Unterschied. Deshalb war jetzt meine Nachfrage da so, ich habe das dieselbe Möglichkeit auch und wir entscheiden uns, wenn kein Mega-Stau war auf dem Weg zur Arbeit und hätte irgendwie Stress und müsste das schneller machen, immer für den etwas langsameren Weg, so wie wir es jetzt auch hier für unsere Siebträger-Geschichten für morgens uns als Plan setzen würden. Und ich würde der Maschine, auch wenn du sagst, 12 Minuten sind es, ich würde ihr 20 geben. Mhm. Aber deshalb war da meine Frage, bei uns kann man das nämlich schmecken. Wenn ich, obwohl die Röstkurve nachher praktisch identisch ist, aber mehr Energie schmeckst du im Vergleich zu etwas mehr Ruhe durch mehr Hitze im Material. Das will ich sagen.
Spannend, also das müssten wir ausprobieren. Also ja, geschmacklich. Also.
Aber gut, unabhängig davon, ist es ja so, wenn es dann dieser 5-Minuten-Kaffee sein soll, dann geht es ja morgens, der hat ja jetzt so, theoretisch müsste ich ja die Mühle noch ein bisschen nachsetzen oder sowas. Das ist dann, wir reden ja davon. Meine Sache ist immer, einen Anspruch in einen Haushalt zu bringen, ist, dass jedes Produkt Spaß macht und aber es ist nicht jedes perfekt. Und das ist halt einfach, wir nähern uns in Kombination mit so innovativen Leuten wie du, der uns da immer mehr Sachen zur Verfügung stellt, wo wir damit arbeiten können, mit Konzepten, Schulungen nicht außer Acht zu lassen, dass man wirklich Erfahrung einbauen muss. Aber ich meine, insgesamt diese Sache in diesen Dreierkonstellationen, so macht es schon Spaß. Aber wir werden niemals eins wie das andere rausbekommen und oder auch immer den perfekten Kaffee oder Espresso genießen können. Ja? Also gerade im Haushaltsbereich mit diesen langen Standzeiten und nur 3 Kaffees am Tag, das wird nie funktionieren.
Ja.
Ganz toll. Aber weil du gesagt hast, Feedbacks und ich erinnere mich, dass wir vor 3-4 Jahren mal gesprochen haben, hast du mich mal gefragt, hey, wie sieht's denn aus und so. Ich habe gesagt, ja geil, ich bin so ein Mühlenfan, Mühle machst du was, da freue ich mich auch darüber, dass du da irgendwas schon in deinem Hinterkopf hast. Aber ich habe auch gesagt, Verema-Brühgruppe, ist, ja, das ist ja so eine Sache. Im Endeffekt ist es halt einfach nur wahnsinnig solide, ja, und wir wissen genau, was wir haben und was auch die Verema-Brühgruppe, und das wissen viele nicht, deswegen möchte ich das jetzt hier nochmal raushauen. Die Verema-Brühgruppe hat das Potenzial, eine komplett druckfreie Vorbrühung zu gestalten, indem ich den Hebel ganz langsam nach unten mache, dass die Ventile von unten überlaufen. Und das ist eigentlich so, wie wenn eine Präinfusion, dann will ich die genau so haben. Ja? Mhm. Und deswegen bin ich eigentlich immer der Meinung gewesen, ja, da weiß ich, was ich habe. Ja, bei allen Nachteilen, dass zum Beispiel die Zirkulation ist nicht so präzise, wie wenn da irgendwo ein Heizelement drin ist oder die exponierte Brühgruppe geht schnell, da ist der Wind und dann wird es da ein bisschen kühler. Und ich weiß auch da.
Also wenn du mal oder wenn du nochmal zu uns kommst ins Museum,
ja,
dann zeige ich dir oder erkläre dir an unseren alten Maschinen, die wir haben von Verema, was eigentlich der Anspruch war für Verema, eigentlich die E61 auf den Markt zu bringen und was eigentlich der Ursprung war.
Klammer.
Und das war ja eigentlich der ursprünglich ist ja das Thema mit Präinfusion und mit der langsamen Druckaufbau, mit der Präinfusion, Kammer, wo du gerade gesprochen hast, ist eigentlich das Thema der Handhebel. In dem Moment, wo du einen Handhebel betätigst und quasi die Möglichkeit gibst, diese heiße Wasser strömt in die Brühkammer rein und diese Zeit, wo dieses heiße Wasser in dieser Kammer wirken kann auf den Kaffee, auf den Kaffeesatz, das ist eigentlich, was Verema versucht hat, mit der E61 nachzumachen. Zu revolutionieren, ich sage jetzt mal, die Zubereitung zu vereinfachen für den Anwender, für den Barista. Und das ist natürlich eine Thematik, wo wir natürlich auch nutzen in unseren Produkten.
Ja.
Und also da gibt es sehr viele Sachen, wo ich dir zeigen würde, wenn du mal Zeit hast in unserem Museum.
Dann hole ich da Jochen, dann fahren wir halt mal nach Heidelberg. Ne? Ja, so. Machen wir. Aber nee, trotzdem nochmal, es ist aus meiner Sicht, und vielleicht kannst du mir das dann ergänzen, wenn ich also eine Maschine habe mit Tank, ist es einfach wenn eine Vorbrühung, ist es die harmonischste Art der Vorbrühung über diese, also Pumpe an, 2 Sekunden warten und dann geht's weiter. Das ist für mich irgendwie, das macht nur ein aggressives Produkt mit einer Kante. Und insofern habe ich da schon was dafür. Allerdings weiß ich auch so ein bisschen und haben ja auch schon drüber gesprochen, dass ihr da auch schon an neuen Konzepten, Prü-Konzepten seid. Ne? Und ist das noch, warten wir da noch bis 2025, bis das nächste Mal da bist, oder kannst du da schon irgendwas drüber sagen? Oh, oder so?
Da schauen wir mal. Also ja, also wir arbeiten natürlich an vielen Sachen, aber das Erste, was wir jetzt natürlich zeigen, ist jetzt bei der Mechaniker Slim zum Beispiel ein Händlerkonzept, was wir, ein Fachhandelskonzept, was wir jetzt haben. Aber ja, wir arbeiten an verschiedenen Sachen. Also ja.
Okay. Also warten wir nochmal. Treffen wir uns nochmal. Genau. Ja, super, super interessant. Ich habe einige Messen ausgelassen. Ich gehe jetzt auf die Innenorga mit dem Team. War leider Gottes nicht in Mailand aufgrund einer Krankenlage bei uns im Geschäft. Gibt es irgendwas, auf was ich mich jetzt einstellen muss? Gibt es irgendwas, was ist der neueste Schrei? Was hast du, was empfindest du als das, der, was trendet, sagt man gerade?
Also natürlich, also was heißt trendet? Also
ECM?
Also bei ECM?
Nee, ECM trendet, wollte ich damit sagen, auf jeden Fall.
Also
ist es Single Dose, ist es ein Thema im All? Ich habe genauso wie wir haben uns letztens unterhalten und in der Crema reden wir nur über sortenreine Microlots Arabicas. Verkauft wird aber hier im Endeffekt immer noch ganz klassisch und robuster immer mehr. Also das eine, worüber man spricht und was dann tatsächlich zu einem kommerziellen Erfolg führt, das sind ja oftmals verschiedene Sachen.
Stimme ich dir zu. Ich glaube trotzdem, dass es halt immer mehr Kunden auch zu Single Dose greifen werden in der Zukunft. Also ja. Wir haben auch in Mailand eine Mühle vorgestellt, also eine Twist Single Dose. Okay. Sind aber noch nicht auf dem Markt mit dem Produkt und sind jetzt gerade in der Finalisierung. Ich sehe eher so, dass es auch hin und wieder dazu kommen wird, dass es mehr Kunden 2 Mühlen haben werden. Also gerade für Specialty Coffee.
Aber oder zwei verschiedene Sachen. Ne?
Genau, ja. Für zwei verschiedene, um einfach es auszuprobieren und einfach die Vielfalt zu haben.
Ja, okay.
Und gut. Ja, also Single Dose ist spannend. Ich nutze auch zu Hause eine eigene. Gerade von uns, ja. Und ja, ich denke, da geht tendenziell mehr und mehr die Nachfrage hin. Das heißt nicht, dass Single Dose irgendwann den Markt übernehmen wird oder beherrschen wird. Oder ich denke aber, dass immer mehr Leute logischerweise zum Thema Kaffee kommen und dass dann der prozentuale Anteil einfach wächst.
Das finde ich super sinnvoll, die zweite Mühle. Da reden wir seit Anbeginn darüber, dass das wohl sinnvoll ist, eine zweite Mühle. Und gerade jetzt, wie du sagst, du brauchst ein Produkt, auf das du dich verlassen kannst. Das ist dein Standard, den musst du haben, den musst du einstellen, musst du auch nachstellen. Aber gerade für die Experimente, die man selbst machen will, von einer anderen Rösterei was zu kaufen oder mal was Sortenreines und das auch wechseln, dafür brauchst du eine andere Mühle. Die viele Kunden, die auch zu uns kommen im Privatkundenbereich, die genau die Anforderung haben, ja, wie muss ich denn da meine Mühle einstellen? Die haben irgendein Produkt, das sie seit Jahren lieben, vielleicht schon 10 Jahre lang. Gibt's ja. Du hast deinen Kaffee gefunden, willst mal was anderes probieren und dann sage ich immer, das wird schwierig jetzt werden. Wenn du das auf deiner Mühle, du brauchst dafür eigentlich ein zweites, das ist ja dann dein Hobby, was du am Wochenende machen willst, aber morgens, wenn es losgeht, ist halt schön, wenn du dich auf was verlassen kannst und sagst, oh, was habe ich gestern nochmal gedreht, es schmeckt jetzt gar nicht und dann musst du halt so aus dem Haus. Deshalb zur Zweitmühle zu raten, das machen wir schon sehr lange und wenn das der Trend wird, das ist genau unsere Meinung, ja.
Sehr spannend. So, Michael. Jetzt muss ich nochmal Bezug nehmen auf einen Podcast, den wir mal gemacht haben. Und da hatten wir eine Synchronika gegebenenfalls, das wirst du uns jetzt gleich sagen, ein bisschen schlampig umgebaut, indem wir einfach oben den Flowrate-Controller dran gebaut haben. Und der Tom und ich, du weißt, wir lieben deine Produkte, du kennst mehrere Podcasts von uns, haben gesagt, okay, irgendwie, da stimmt schon dieses ganz normale Grundprodukt schon nicht.
Ja.
Und hast du gleich, und dann, wir haben dann auch gesagt, wir müssen immer oben gucken und Synchronika war alles super. Also es hat mit euch nichts zu tun. Ihr könnt mit den, gerade von den Dichten, von den Refraktometer werden, mit den großen, also Gastro-Sachen überall voll mithalten. Aber es hat uns ein bisschen gewundert, dass das irgendwie so ein bisschen lasch rauskam. Und da hast du dann, das freut mich auch gleich, ja, da hast du das dann, da musst du irgendwie was machen. Also weißt du was, du kommst mal und sagst uns mal, was wir da falsch gemacht haben. Und insofern haben wir uns da überlegt, hier steht jetzt eine Pro 700.
Die Drive, genau.
Die, Oh, Entschuldigung.
Ja, genau. Ja, die sind frischer, moderner.
Ja, genau. Profitec Drive. Und da ist auch die neueste Ausbaustufe deiner Software drauf, die ich tatsächlich jetzt, mit der habe ich mich noch gar nicht beschäftigt. Vielleicht kannst du mir darüber was erzählen. Und dann zeigst du uns jetzt mal, dass wir dran schuld waren, dass wir da so ein schlechtes Produkt das letzte Mal
haben. Also die erste Frage ist, da du ja das Kit gekauft hast oder verwendet hast jetzt bei der Synchronica, hast du die Feder jetzt oben oder unten angebracht?
Ich habe das ja irgendeinem Techniker gesagt, ja, aber im Endeffekt glaube ich, dass wir das falsch gemacht haben, weil hier kommt ja schon das Grundprodukt.
Es war praktisch für uns nicht regelbar. Das war ja das Thema. Es war nicht gescheit regelbar und das hat ja die Frage aufgeworfen, was ist jetzt das Problem? Haben wir ein Problem in der Maschine? Das haben wir dann nochmal verifiziert in der Ausstellung. Nein, es muss also irgendwie mit dem Handling.
Aber du musst das jetzt erklären für die Leute, die sich das Ding kaufen und umbauen, wie man es richtig
macht. Wie macht man es richtig, ja.
Also wichtig ist natürlich, also da ja eine Feder mitkommt, ist die Feder nicht an der oberen Seite, an der Glocke zu verwenden, sondern in der Brennfusionskammer, weil ich schließe quasi mit einer stärkeren Feder die Funktionalität der Brennfusionskammer zu nutzen. Ah. Die muss unten quasi rein, die Feder, also in den mittleren Bereich. Aha. Und das zweite Thema, wo man darauf achten muss, ist, wenn man den Griff montiert, also sprich den kleinen Griff, dass die obere verchromte Kappe nicht die Edelstahlfläche der Glocke berührt. Also da muss man ein bisschen drauf achten, kann ich euch gleich zeigen, weil wenn man das falsch macht, dann hat man nämlich, also man muss quasi die Möglichkeit haben, das Ventil komplett zuzudrehen. Mhm. Wenn man das nicht kann, dann wird das ganze Profil nicht und die Flussrate wird nie stimmen.
Mhm. Okay, alles klar. Also insofern, ich kann es nicht mehr nachvollziehen.
Also das
aber, Setting, aber die wahrscheinlich, wir gehen jetzt einfach mal davon aus, dass wir da das nicht gut gemacht haben. Da entschuldige ich mich auch dafür und freue mich auch, dass wir das jetzt hier gleich regeln können. Wir haben ein Refraktometer da und wir gucken, der Tom ist ja der größte Flow-Rate-Control-Fan unter der Sonne. Aber ich bitte dich trotzdem nochmal, die neuen Funktionen der neuen Software zu erklären.
Ja.
Ja, und dann gehen wir da mal hin, oder? An die Maschine. So, wir stehen jetzt vor der Maschine. Das ist die neue Profitec Drive. Tom, was hast du für einen Eindruck? Ich finde sie wunderschön.
Wertig wie immer. Das ist wirklich, das ist genau das, was man hier erwartet. Eine ganz tolle Maschine, super Dampfhähne. Es hat genau den Chrom erfüllt, wie man sich's wünscht. Du weißt, ich bin nicht ganz so in den Haushaltsmaschinen drin. Das müsst ihr mir immer verzeihen. Aber ich sehe selbst für meine Augen neues Display.
Das ja, richtig, da, genau.
Das sieht für mich neu
auch,
aus.
Ich sehe auch so, für mich neu?
Ja, also sieht wirklich sehr, sehr hochwertig alles aus. Das Ganze ist jetzt nochmal garniert mit, wie nennt ihr es?
Flussprofil-Manometer.
Flussprofil-Manometer. Genau. Also das sieht, alles was hier steht, sieht extrem professionell aus.
Und dann haben wir ja, das weißt du, wir haben da schon mal drüber gesprochen, Profitec hat ja im Endeffekt auch, um eine Diversifizierung durchzuführen, sehr, sehr viel Vibra-Pumpen verbaut. Mhm. Aber hier haben wir eine ausgewachsene Rotapumpe drin. Mhm.
Das ist richtig.
Genau. Und also insofern ist es so, dass das Gerät, das der Synchronica am nächsten kommt, plus eben jetzt diesen Flow Control. Mhm. Und jetzt hast du vorhin aber im Vorgespräch erzählt, für was der ursprünglich eigentlich gedacht war. Vielleicht kannst du ganz, das war eine ganz spannende Geschichte, vielleicht ja, erzählst du es nochmal.
Genau, also da wir ja natürlich so ein Espresso-Maschinen-Museum haben mit ganz viel alten Siebträgermaschinen, haben wir auch da ein ganz altes Faema-Plakat hängen. Und da sieht man recht gut, dass bei einer zweigruppigen, dreigruppigen Faema auch schon Flussprofile verbaut wurden. Aber der Ursprung der Verwendung ist eigentlich eine ganz andere. Denn bei einer zweigruppigen Maschine stelle ich im Endeffekt eine Flussrate ein und mache bei zwei- oder dreigruppigen, bei einer zweigruppigen Maschine damit im Endeffekt eine andere Zeit der Benässung des Kaffeepucks. Und das war eigentlich der Ursprung und ja.
Ist ja schon damals verrückt gewesen, ne?
Ja, also, ja. Und also heute verwendet ihr es praktisch
hierfür? Also unsere Kunden verwenden das gerne, damit dran zu spielen, um halt eben Einfluss zu nehmen auf den Fluss während der Extraktion. Aber das ursprüngliche Prinzip ist eine ganz andere Thematik, einfach die Flussrate zu verändern, aber konstant lassen, um einfach die Puckbenässung halt eben dementsprechend ein bisschen länger hinauszuzögern. Also das ist der Ursprung, genau.
So, bei uns fällt es in der Familie, haben wir schon mal drüber gesprochen, Flow Rate Control in irgendeiner Form und in der Variante der das Wasserdurchfluss
Die
Beeinflussung des Wasserdurchflusses.
Also genau, wegen den Themen, wo wir vorhin hatten, wo man drauf achten muss.
Ja.
in der Montage Feder bitte in die mittlere Variante unterzubringen. Und dann ist es auch ganz entscheidend, halt auch da zu schauen, dass wenn man den oberen Griff montiert, also sprich, dass ich muss im Endeffekt etwas sicherstellen, dass wenn ich zudrehe, dass kein Tropfen Wasser rauskommt. Mhm. Das kann ich nämlich beeinflussen, wenn ich das hier löse, hier, und das nach oben ziehe, also mit dem Metallgriff, kann ich das nach oben oder nach unten anbringen. Und wenn die zwei Flächen sich berühren, dann habe ich das Problem, dass das Ventil nie schließen könnte. Okay. Und das haben schon mal öfters ein paar Händler auch oder Kunden.
Das gut, dann machen wir jetzt immer die Drive, da ist es schon vormontiert, dann kann ich das nicht falsch reinmachen. Aber ich glaube, ich habe es jetzt verstanden und ich bin immer noch nicht sicher, ob wir es falsch gemacht haben, aber unabhängig davon gucken wir gleich mal, wie das funktioniert, weil wir merken ja auch, dass wir doch deutliche Geschmacksunterschiede haben und im Endeffekt, das wiederholen wir haben schon 3 Podcasts über Druckprofile gemacht, es geht darum, bei einem die Flussrate zu kontrollieren, das machen wir auch über den Mahlgrad, aber dann innerhalb der Extraktionszeit nochmal dynamisch die Flussrate nach oben oder nach unten anzupassen, also eine Dynamik da reinzubringen, was eigentlich dazu führen soll, dass man Schwächen kompensiert ja, oder Stärken herausarbeitet,
genau.
Ja, und was auch immer funktioniert. Und das probieren wir gleich aus, da freue ich mich drauf. Und aber trotzdem, auch damit ich es weiß das nächste Mal, du hast jetzt hier die neueste Software drauf.
Genau.
Und T1, T2, Echo Mode, Cleaning, das sind die Sachen, die mir bekannt sind, aber ich habe vorhin gesehen, da sind ein paar mehr Sachen drin.
Genau, dann gehe ich mal kurz durch. Also es gibt als allererstes gewisse Shortcuts, die wir integriert haben. Also das heißt, wenn du über die zwei Tasten die linke Taste drückst für ein paar Sekunden, also ungefähr 3-4 Sekunden, dann machst du die Maschine in Standby. Das bringt aber nur was, wenn du quasi auch die Uhrzeit eingestellt hast und auch eine Zeitschaltuhrfunktion hinterlegst, weil dann geht auch die Maschine wieder automatisch an, wenn die Maschine die zwei oder eine Zeit definiert hat. Also das Aufwachen der Maschine kannst du über entweder Brühhebel betätigen oder wieder erneutes Display drücken. Auf der rechten Taste.
Das heißt, ich kann hier ein komplettes Schedule einprogrammieren, wann die Maschine losgehen soll. Das heißt, diese morgens früh aufstehen als erst zur Maschine rennen, kann ich mir damit sparen.
Du hast die Möglichkeit, zwei Zeiten am Tag zu definieren. Also sprich, morgens, also zwei Zeiten und von montags bis
freitags und dann am Wochenende.
Genau. Ja.
Sehr gut.
Und wenn du jetzt die rechte Taste verwendest als Shortcut-Funktion, lange drücken wäre Präinfusion ein und aus. Das ist wie ein Schalter, wie so ein Toggle-Switch. Also dieses kleine Symbol soll bedeuten Präinfusion aus und ein. Das kannst du auch einstellen im Menü selbst. Und jetzt ist hier ein Häkchen drin, also das heißt rein und raus. Das ist wie...
Also, wir reden aber nicht hier von der von mir priorisierten oder präferierten mechanischen Präinfusion durch die VMA-Kammer, sondern es ist tatsächlich Pumpe kurz an und
korrekt. Aber du kannst es rein und raus machen, ohne jetzt in die Menü reinzugehen und es zu ändern.
Alles klar.
Und hast es quasi ganz.
Ach, das ist ja auch ganz. Wenn es so schnell geht, ist es.
Genau, weil das war ursprünglich nicht drin, ist auch bei der Max identisch. Also bei der Max kannst du das auch machen. Jetzt ist es raus. Das ist ja aber für uns, wenn wir das Flussprofil verwenden wollen, auch die bessere Variante. Ja. Also da sollte man es nicht reinmachen.
Ja, wir sind sowieso für Espressi, geile Mühlen und lieber erstmal nicht und gegebenenfalls, wenn ich da mal ein anderes Produkt herstelle. Ne?
Ja, wenn mir Fülle fehlt, kann ich es nochmal machen.
Also hier, wenn du einmal drückst, machst du den Dampfkessel ein und aus.
Auf der rechten Knopf.
Genau, auf dem rechten Knopf. Wenn du lange drückst, machst du die Präinfusion ein und aus.
Mhm. Okay, alles klar. Gut. Das sind also Shortcuts, das ist cool.
Genau. Und wenn du dann halt ins Menü gehst, beide Tasten gleichzeitig drücken, gedrückt halten. Ne? 1, 2, 3. Kannst du dich mit der linken Taste durchs Menü klicken und das erste, was du hast, ist Temperatur, Kaffeekessel, Dampfkessel ein und aus. Dann kannst du den Dampfdruck einstellen, Präinfusion definieren, dann Eco-Modus, das ist alles, was es gab außer Präinfusion. Dann hast du Cleaning-Erinnerung und eine Reset-Funktion und ein Advanced-Setting.
Okay, was ist da drin?
Im Advanced Setting findest du Clock, Uhr, also die Uhrzeit musst du erstellen.
Schedule,
genau.
Okay, alles klar.
Also das kannst du, also wir haben es bewusst so gewählt, wie auch bei der Mechaniker Max, dass wir den Kunden nicht überfordern mit einer Thematik, die er nicht einstellen möchte. Mhm. Aus dem einfachen Grund, weil du musst erstmal verstehen, du musst den Tag definieren. Du musst sagen, wie spät es ist, damit natürlich auch dann dieser Schedule auch funktionieren kann.
Okay, verstanden. trotzdem transparent, schöner vor allem. Das Display ist natürlich hochwertiger als eure Vorgänger-Displays.
Löst höher auf, ja.
Ja, sehr, sehr schön.
Also im Advanced Tech findest du auch nochmal Thematik in Bezug auf Volumen, also sprich Wassermenge, Durchfluss. Du könntest auch ein Alert, also eine Erinnerung reinsetzen, wann man quasi den Wasserfilter zu tauschen hat.
Okay.
Also wäre auch nach wie vor, wenn du einen Festwasseranschluss hast, die Möglichkeit, wenn die Information ist, wie viel Liter das aushält.
Ich kann also hoch auf 1000 Liter das machen.
Also du müsstest auf 1000 Liter gehen können. Okay. Warum? Das ist natürlich nicht so präzise, weil wir zählen im Endeffekt nur Zeit, Pumpenaktivitätszeit, okay, und machen eine Durchschnittsrechnung.
Okay.
Aber ich sage jetzt mal schon besser, was. Genau.
Ja. Genau. Cool. Sieht super aus. Schön, gute Funktion. Und jetzt tritt den Beweis an.
So, jetzt machen wir mal einen doppelten Espresso. Wir haben das jetzt eingestellt hier, ist alles durchgewärmt, um das vielleicht nochmal zu sagen, ist alles warm. Jetzt, Michael, musst du mir nochmal sagen, wenn wir jetzt starten, wir haben jetzt dein Flow Control ungefähr so eingestellt, dass wir auf 9 Bar jetzt sind. Und bei dem Espresso, den wir jetzt machen, das ist dein Cuvée Nummer 2, Michael, da ist es so, dass, weil er Arabica-lastiger Espresso ist, da wollen wir also hingehen und wollen zum Ende hin, vielleicht bei Sekunde, lass mal 24 Sekunden laufen, würde ich jetzt vorschlagen, bei Sekunde 18, 19 mit dem Druck rausgehen.
Genau.
Wir starten jetzt dadurch natürlich dort, wo wir jetzt sind, ungefähr. Das muss man sich halt dann, wenn man es zu Hause macht.
Leicht, mittig, ein bisschen mehr.
Ist das übertragbar, kann ich jetzt sagen? Also diese 16.30 Uhr ungefähr sind dann immer, wenn das Ventil zu ist und richtig eingebaut ist, diese 9 Bar? Oder muss man das selber pro Maschinentyp immer wieder für sich rausfinden?
Könnte das auch auf 2 Uhr stehen?
Das und dann hast du 9 Bar. Also erstmal muss man den Nullpunkt finden und dann hängt es davon ab, wie man den Knopf versetzt.
Okay, also
ich könnte jetzt das hier lösen. Ich könnte das jetzt lösen und wenn ich sage, das ist zu, wäre es sogar geschickter. Ja. Ich setze ihn jetzt hier und dann definiere ich meine Range.
Super. Ah, okay,
alles klar. Ich muss erst den Nullpunkt haben, aber ich muss darauf achten, dass die Flächen sich nicht berühren.
Okay, alles klar.
Also das heißt für uns, ist es nicht übertragbar, sondern ich muss das bei mir.
Wir könnten eine Sache checken nur, dass hier auch wirklich jetzt kein Wassertröpfchen rauskommt, weil sonst haben wir dann, genau, also jetzt habe ich hier keinen Fluss.
Wirklich zu, ne?
Genau.
Ja.
Präinfusion ist drin, was nicht wir wollen.
Genau. Aus.
Die machen wir noch aus, genau.
Shortcut haben wir gelernt.
Lange auf rechts und da ist er raus.
Genau, also wie ein Schalter, genau.
Ich gehe jetzt wieder zurück, wo wir standen. 18,7 Gramm werden gemahlen. So, und jetzt nehmen wir uns 2 Tässchen. Ja, und legen mal los. Und zwar, wir drehen auf. Ich check jetzt nochmal, dass wir wirklich hier bei um die 9 Bar landen.
Optisch sieht super aus.
Mhm. So, läuft. Die Uhr läuft mit. Wir sind jetzt bei 16, 17, 18, 19. Ich gehe zum Druck raus und zwar auf 4 Bar und bei 24 stoppen wir ab.
Ja.
Also es hat jetzt ganz gut geklappt. Ich glaube, wir sind, vielleicht könnten wir noch einen Tick langsamer laufen lassen, aber wir sind auch nicht zu voll. So, wir können mal probieren. Wie schmeckt Espresso? Sieht erstmal, muss ich sagen, sieht super aus. Ne, passt also alles. Ist jetzt der erste Espresso. Eine helle Crema, so wie es sein soll. Wir haben die Temperatur übrigens auf 89 Grad gestellt für einen klassischen Espresso. So, und jetzt wollen wir mal gucken, wie es schmeckt.
Ja. Ich bin auch daran interessiert, dass wir mal einen durchlaufen lassen.
Ja, und also ich habe jetzt vorhin ja ein paar getrunken, die liefen line zum Voreinstellen und deine Flowrate funktioniert, ja. Probier mal. Das Produkt ist wesentlich milder als den wir vorhin hatten, weil wir halt eben hinten raus rausnehmen. Ist schon toll.
Ja. Also funktioniert doch.
Wir können an dieser Stelle festhalten, es ist funktioniert.
Also wir haben einen Unterschied, haben wir ja bei dem anderen auch gemerkt. Wir haben nur gemerkt, dass das Ausgangsprodukt 9 Bar durchlaufen lassen schon zu lasch war. Das würde ich jetzt trotzdem nochmal der Vollständigkeit einfach mal machen.
Ja, gerne. Und wir können dann nochmal einen Refraktometer
reinhauen. Das würde ich jetzt auch sowieso
machen. Wollen wir den gerade mal nehmen schon? Also den mit. Das ist ein leichter Espresso, der ist nicht zu stark. Sind wir uns jetzt einig? Aber es ist trotzdem ein gehaltvoller Espresso, den wir jetzt, wie gesagt, hier einmal laufen haben lassen mit einem abfallenden Druckprofil von 9 auf 4 Bar und zwar bei 19 Sekunden und es ging super präzise. Also das hatten wir nicht, ne? Das muss man erstmal ganz klar sagen. Das heißt, vielleicht gab es hier tatsächlich ein Thema mit der Technik, die wir also falsch gemacht haben, ne? Und das ist ganz wichtig. So. Ja, das gibt jetzt, die Crema muss ich jetzt noch ein bisschen sammeln, aber wir werden hier einen sehr guten Wert hinbekommen. Das ist ein Cuvée Nummer 2. Wie gesagt, das ist ein, für uns ja, sehr ein leichter hoher Espresso.
Arabica-Anteil.
Hoher Arabica-Anteil. Und wir haben jetzt hier in der dritten Messung, also die Crema muss sich ein bisschen nach oben verflüchtigen, damit dann wirklich die reine Substanz gemessen wird. Und da haben wir einen Refraktometerwert, der hervorragend ist von 8,4.
Ja.
Das ist super.
Wie
super.
War er vorher?
Also wir haben drei, also bei der letzten nicht Maschine, mehr. Wir konnten es eigentlich, wir haben es dann
zwischen
gar nicht
drei und
mehr,
vier. Es war kein Espresso dann mehr. Ja. Ja.
Also dann geht's, also dann hat das doch was mit unserem Umbau zu tun.
8,4 ist ein toller Wert, ne?
Ja, also, bin ich das sieht man auch schon. Ah, das war total langweilig.
Und schmeckt das auch, ne?
Also dann schmeckt das auf jeden Fall.
Ich stoppe mal ganz kurz hier. Das.
So, zwischen 8 und 12 ist Espresso. Mhm. Ja, mhm. Stärkere Espressi mit weniger Wasser. Ja. Ein bisschen mehr Einwaage haben dann eben.
Ja. Ja, klar.
Dreier, wenn wir denn ja, so, also ja, mal so 10,
11, ja. Mhm. So, jetzt wollen wir das Ganze nochmal, lass uns mal durchlaufen.
Ja.
Auf der, wie wollen wir das machen?
Einfach durchlaufen
auf
lassen.
9,5, ja.
Einfach nur sensorisch ja, feststellen, dass das so schmeckt wie aus einer ja. Synchronika, die es nicht ja, hat. Das klar. Ist ja unser Anspruch.
Ja. So, also 18,7, einmal leveln, einmal tampen. Zwei neue Tassen. Ich bin jetzt an der Flow Rate dran und wir gucken, dass wir eben zwischen 9, um die 9 Bar nachher landen. Druck baut auf. Jawohl, 9 Bar hat sie. Läuft. Und wir stoppen bei 24 Sekunden. Ja. 15 und läuft. 19, 20, 23,8 Sekunden. Genauer habe ich es nicht geschafft. So,
sieht
das Produkt sieht
aus.
Ein Tick dunkler aus,
ja.
Wie wir es auch erwarten würden. Sieht aber trotzdem super gut aus. Sensorisch, gucken wir mal, was jetzt passiert. Du hast im Abgang mehr Härte. Das heißt ganz einfach, dein Flow Control funktioniert. Denn das Weiche, was wir da generieren,
ja.
Das ist ja das, das ist ein Arabica-lastiges Produkt, das wir hier aber klassisch rösten. Das heißt, es neigt dazu, dass wenn es Line oder auf einem hohen Druck durchläuft, nach hinten raus ein bisschen eine Kante entwickelt. Die nehme ich mit dem Flow Control komplett weg. Viele wollen ja den Geschmack, den wir jetzt gerade trinken.
Verstehe.
Wenn ich ihn aber mal harmonischer haben will, muss das funktionieren und das funktioniert hier super. Also,
dann bin ich froh, dass das funktioniert.
Nein, auf jeden Fall.
Und
man muss auch sagen, Tom, dann muss man aber auch das Ganze nochmal so aufbauen.
Ja.
Du weißt, wenn wir so begeistert sind von ECM, sind wir genauso begeistert von Lamazoco. Aber dann muss ich sagen, dass das ja noch präziser zu steuern ist, wie... der Hebel von der GS3, ne?
Da hast du vollkommen recht, weil der GS3-Hebel ist super, aber der ist ein bisschen, also da,
hakelig, weiß
er, ja, warum er irgendwie Teflon oder irgendwas, dass er besser, und der hier ist praktisch ansatzlos.
Und ich kann
auch nicht bei jedem, muss man fairerweise sagen.
Der geht
Metall auf Metall,
jetzt, ne?
Aber ja.
Der geht jetzt total super. Und wenn ich mir dann noch vorstelle, dass ich mir den Nullpunkt nochmal selber setzen kann, und dann habe ich ja auch meine neuralgischen Punkte, dann springe ich doch viel konkreter irgendwo von Pumpendruck, also von Druck zu Druck. Eine Frage habe ich noch. Wenn ich jetzt aus irgendeinem Grund, was wir teilweise auch haben, gerne mal den Druck erhöhen würde, oder das würde dann nur funktionieren, wenn ich die Pumpe generell etwas höher fahre.
Richtig.
Okay.
Also was heißt höher? Wohin würdest du gerne stellen wollen?
Ich würde gegebenenfalls mal auf 12 Bar ganz kurz.
Nur die Pumpe.
Nur die Pumpe. Ja. Das heißt also, Pumpe auf 12 Bar stellen, dann würde man hier schon mal sagen, ab jetzt ist immer das unsere 9 Bar, dass wir im normalen Modus gar nicht darüber gehen. Mhm. Und dann könnte ich auch sogar nochmal hochgehen.
Korrekt. Okay. Aber ja.
Nicht also empfehlenswert.
Würde ich nicht so viel dran drehen, ja.
Okay.
Also auch das Refraktometer zeigt, wir haben recht, 0,5 höher, 8,9 statt 8,4. Das, was wir schmecken, ist auch messbar. Also es funktioniert.
Weißt du, was ich gerne mal testen würde?
Klar.
Bevor wir jetzt, also genau den gleichen Versuch, einfach mal einen Flash zu machen und den Siebträger komplett sauber zu machen.
Ja, klar.
Einfach mal zu gucken, ob wir ein anderes Ergebnis rausbekommen.
Na klar.
Von, genau.
Ja.
Weil, also das...
Ja. Du kannst, wenn du willst, auch, genau, kannst selbst machen, was du willst. Wir haben alles hier. Pinsel.
Um zu sehen, wie viel Impact wir bekommen, auch durch das Thematik. Weil, also, ich bin ja auch mit Händlern mit zahlreichen Händlern in Kontakt. Einfach nur mal zu zeigen, was das jetzt ist.
Aber was erwartest du dir? Cool,
das Wasser?
Ja.
Um einfach das zu sehen.
Also allein von der vom Verschmutzungsgrad.
Vom Verschmutzungsgrad, ne? Genau. Ja. Und auch, auch nochmal schauen, dass wir den Auslauf mal komplett sauber machen. Also wirklich mal spülen, um zu sehen, den Impact von dem einen zum anderen.
Ja. Ja. Wenn du spülst, bitte, dann musst du machst du das trocken.
Ja, mit dem Handtuch, das ist ganz wichtig. Ja.
Also auch für euch, das Restwasser würde schon zum Start der Extraktion führen, auch wenn es nur so drin wäre. So also wenn man das,
um einfach das zu sehen, um zu gucken, welchen Impact wir da haben durch diese Nutzung versus...
Und den lassen wir auch Laien durchlaufen, genau, so wie eben so, selber.
Genau, und dann können wir mal...
Ja, top.
Genau, wenn ich das...
Na klar.
Ja, wir haben die wiegende Mühle wieder auf die Sudschublade gestellt, was wir nicht machen sollen. Deswegen dauert es ein bisschen länger.
Aber irgendwann ist der Tisch ausgependelt hier und dann legt sie los. So, also noch einmal das gleiche wie eben auch. Ich mache das jetzt wieder genauso. Ihr kennt mich, einmal leveln, tampen. Ist bei mir ja nicht, ich tamp's ja nicht bis zum Anschlag. Mit Gefühl. So, und
was geht's?
Los. Flow Control ist unverändert, steht genau da, wo es eben auch stand. Und auch hier sieht man auch genau den gleichen Wert. 9 Bar. Die Uhr läuft, wir sind bei 10 Sekunden. Wir sind bei 18 Sekunden. 23 aus, 23,8 Volltreffer.
Ja.
So, Espresso sieht, und das ist, muss man erstmal sagen,
ganz toll.
Genauso aus wie vorher.
Also
optisch haben wir natürlich
Farben
keinen Unterschied. Das wäre auch Wahnsinn, wenn das Saubermachen jetzt so ein Unterschied wäre. Jetzt probieren wir wieder, wenn du Lust hast.
Ja.
Und gucken mal, ob wir einen geschmacklichen Unterschied merken. Wir haben es ja Produkt wirklich jetzt noch auf der Zunge. Mhm. Jetzt wissen wir es gleich. Tick weniger Kante?
Ja, würde ich sagen, ja.
Es macht nicht so viel aus wie das abfallende Druckprofil.
Definitiv, definitiv. Aber die Frage ist
aber?
Ich bin mir da nicht ganz sicher, weil sonst hätten wir niemals früher einen guten Espresso getrunken. Ne? Aber ich glaube zum Beispiel auch, dass Filterträger komplett sauber machen. Das ist wirklich schlimmer.
Ja? Um zu sehen, halt, ob das einen Impact macht, Kaffeemehl. Kaffeesatz, leicht Kaffeesatz oder nur ausgeschlagen. Das war ja jetzt nicht schmutzig, aber.
Nee.
Ja, das ist schon cool.
So, wir machen jetzt gucken wir nochmal, ob wir auch was Messbares finden. Also, nochmal, die Produkte fand ich jetzt alle super.
Nein,
also,
die Maschine
macht es extrem präzise. Das Produkt mit der meisten Kante war das zweite. Da sind wir uns, glaube ich, auch jetzt einig. Die Flow Rate Control, die Flow Control bringt wirklich viel. Und das Reinigen ist auch was. Was ich bin, du darfst mich ja, also wenn ich jetzt was frage, wofür ich geschlagen werde, müsste das sagen, aber nochmal eine Frage. Wir haben ja auch mit deinen Maschinen ganz viele tolle Testreihen schon gemacht. Während die Crema hier langsam weggeht, können wir das vielleicht noch abhandeln. Was bei uns total viel gebracht hat, zweimal, war einmal der Tausch auf Performance.
Siebe.
Und
krass.
Es ist unfassbar, was da passiert. Auch bei deinen Maschinen, die sind ja auf einem Level. Wir haben ja gar keinen, unfassbar. Man darf es ja da nicht sagen. Ja. Wir haben ja fast keinen Unterschied mehr zu unseren höchstgestellten Maschinen, La Marzocco GS3 mehr festgestellt. Das war ja marginal dann noch. Und dann auch der Screen, den wir oben drauf geschmissen haben.
Ja.
Auch da ist passiert nochmal ganz viel. Deshalb meine Frage, hältst du da was von? Wir finden das super, wenn man so Performance-Filter einsetzt, Siebe einsetzt. Ist das für dich ein Thema, wo du sagst, könntest du dir vorstellen, ab Werk bist eine Edition an, wo du es dann reinschraubst?
Beim Next Level auf Produkten auf jeden Fall.
Also das ist wirklich für wenig Geld so viel, also es sind bestimmt 10% nach oben.
Mindestens.
Ja.
Mindestens.
Für
merklich.
40, 50, 60 Euro. Mhm. Also andere Träger unten. Und was wir bei dir auch immer machen, bei Specialty Coffee, ist das Standard einer Sieb, tauschen wir aus in ein kleineres. Ja, weil wir wollen immer den Kontakt haben, damit der Druckverlauf schön ist. Ja.
Ja.
Und insofern bekommen das unsere Kunden dann...
Also würdest du raten, einen anderen Sieb für einen Einer beizugeben?
Ja,
also
ich verstehe das, dass ihr so einen tiefen Eimer habt, weil viele Leute halt auch irgendwo einen Industriekaffee aus dem Supermarkt kaufen. Da brauche ich ein bisschen Volumen, um dann eben Crema zu generieren. Aber wenn ich dann tatsächlich verhaftet bin in diese hohen Qualitäten, dann brauche ich diese Einwaage eigentlich nicht. Ja.
Aber verwenden deine Kunden... Die Produkte kaufen noch den Einersiebträger oder ist das eher so, dass das...
Die ECM-Kunden, die alles einfach nur so gewohnt und gemütlich haben wollen, die immer wieder auch auf uns zugreifen und sagen, hey, komm nochmal vorbei und so. Nicht die selber alles lesen und sich erarbeiten, die benutzen das Einersieb auf jeden Fall.
Mhm. Doch.
Die Super-Nerds, die alles auswiegen, die benutzen nur Doppelsiebe.
Ja. Verstehe.
Ja. Okay. Also, ganz kurz, messbar ist jetzt auch noch ein bisschen was. Wir sind jetzt im 0,3-Bereich nochmal höher, 9,2. Das ist, wäre
Refraktometer
der kräftigste Espresso, aber hat jetzt, ist keine riesen Auswirkung, aber du hast natürlich recht. Vom Geschmack her war es nochmal ein Tick erhabener als das Produkt, wo wir vorher nicht exakt alles.
Das ist aber auch das, was wir, sagen. Wir sagen, der Coolflush ist aus Überhitzungsgründen nicht notwendig, aber dringend zu empfehlen, auch bei, bei Dualboilermaschinen.
Ja. Aber es könnte gut sein, dass umso länger ich natürlich jetzt warte, mit der Thematik, ich lasse einen Siebträger jetzt so eingespannt, unausgeklopft, ungespült.
Das soll man innen.
Genau, also nur, dass man da weiß, also das dass, auch unsere, dass da nochmal auch das Ergebnis mit Sicherheit, wenn man jetzt eine Stunde später kommen können würde oder am nächsten Tag. Oder
ich glaube, das wäre,
Schon noch
dramatisch,
mal.
Weil das wird natürlich bitter. Ne?
Deswegen verkaufen wir immer drei Tücher dazu, einen für den Filterträger, einen für die Milch und einen für den Arbeitsplatz.
Aber ich muss es auch sagen, da ist auch der Heimbarista dem Gastronom überlegen, denn der Gastronom
viel konsequenter durch.
Ich komme in die Gastronomie, will schnell die Mühle nachstellen und alle Siebträger sind voll und keiner arbeitet.
Und die tauschen so schön die Gruppendichtung aus. Ein Gastronom, der macht es erst weg, wenn es wirklich so, wenn mehr außenrum vorbeiläuft.
Ja, dann klar. Es ist so. Also, das stelle ich
lieber Gott, das hat so viel Spaß gemacht. Also, Michael, das war wirklich ein ganz, 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 ganz toller Talk mit dir. Ja. Ich bin begeistert und ich freue mich auch. Du weißt, wir sind immer die Ersten, die alles von dir wissen wollen und so. Ich freue mich auf deine ganzen Neuheiten und auf unsere weitere gemeinsame Reise. Wir bedanken uns ganz, ganz, ganz herzlich, dass du da warst. Und bei dir auch, Tom.
Ja,
bei unserem Produzent Jochen. Vielen, vielen Dank. Das war für mich eine Freude heute. Und ich hoffe, euch hat es auch so viel Spaß gemacht. Wir hoffen ebenfalls, dass ihr beim nächsten Mal wieder reinhört und verabschieden uns. Macht's gut. Tschüss. Ciao.
Ciao.
Ciao.